Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
Und ich bin Christa Katzer und arbeite bei Ärzte ohne Grenzen im Berliner Büro.
In diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist, weil zum Beispiel staatliche Gesundheitssysteme Betroffenen nicht ausreichend helfen können. Das ist etwas, das bei sehr akuten Epidemien besonders schlimme Auswirkungen haben kann. Mit Corona erleben wir gerade vor unserer eigenen Haustür, was die Bekämpfung einer solchen Epidemie bzw. Pandemie erfordert.
Neben neuen Viren wie dem Coronavirus gibt es aber auch einige ältere, die regelmäßig auftreten. Seit etwas mehr als 40 Jahren haben wir einige Länder immer wieder mit Ebola-Viren zu kämpfen. Es löst eine Infektionskrankheit aus, die zwar selten ist, aber lebensgefährlich. So starben bei dem vorletzten großen Ausbruch in Westafrika zwischen 2013 und 2016 rund 11.000 Menschen.
Warum diese Krankheit so tödlich ist, darüber kann uns Christian Kleine heute etwas erzählen. Er war für Ärzte ohne Grenzen schon mehrfach während Ebola-Epidemien im Einsatz. Christian, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass du da bist.
Hallo Anna und hallo Christian.
Du bist Tropenmediziner und warst 2014 in Liberia und dann auch wieder 2018 in der Demokratischen Republik Kongo, wo Ebola ausgebrochen war. Bevor wir jetzt aber so richtig einsteigen, wollen wir Sie, liebe Hörerinnen, eine Minute mit Ebola bekannt machen, zumindest grob.
Bis zu 90%. So hoch kann die Sterblichkeitsrate bei Ebola klettern. Am Anfang gleicht Ebola einem grippalen Infekt mit Fieber und Gliederschmerzen. Doch mit Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, inneren und äußeren Blutungen, Delirium und Atemnot kann sie sich tödlich entwickeln. Übertragen wird die Viruskrankheit von Mensch zu Mensch. Je stärker die Symptome, umso höher die Ansteckungsgefahr. Das heißt, auch Bettwäsche oder Operationsbesteck reichen für eine Übertragung aus, wenn sie mit infektiösen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen sind. Steriles Equipment, Isolation und besondere Hygienemaßnahmen sind daher nötig. Aber nicht überall möglich. In den Ländern, in denen Ebola überwiegend vorkommt, ist die Gesundheitsversorgung häufig nicht darauf eingestellt. Der letzte Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo kostete seit 2018 mehr als 2200 Menschen das Leben. Noch im Mai war die Hoffnung groß, das Ende der Epidemie ausrufen zu können. Im Juni gab es jedoch einen neuen Ausbruch im Nordwesten des Landes. Im Kongo wurde das Virus in den 70er Jahren auch entdeckt. Vom dortigen Fluss Ebola erhielt es seinen Namen. Noch nicht geklärt wurde, wer der Hauptwirt des Virus, das sogenannte Reservoir, ist. Fledermäuse und Flughunde stehen unter Verdacht. Doch nicht nur diese Frage wollen ForscherInnen beantworten. Viel wichtiger, die Suche nach einem Impfstoff, der künftige Ausbrüche des tödlichen Virus verhindern soll.
90% Sterblichkeit, das heißt, Ebola gehört ja zu den tödlichsten Viruserkrankungen der Welt. Wie mulmig wird einem, Christian, wenn man so einen Einsatz hat oder wenn man in einen Ebola-Einsatz sozusagen fliegt?
Also mulmig hast du gerade gesagt. Mhm. Ich muss sagen, mulmig ist mir dabei nicht. Viele Menschen haben mich auch immer gefragt oder Freunde, hast du Angst davor, wenn du da hingehst in so einen Einsatz? Was ich habe, das ist Respekt. Mhm. Respekt vor dem Virus, aber keine Angst. Mit Angst darf man da nicht hinfahren. Mhm. Denn dann machst du deine Arbeit nicht gut, dann hast du Angst. Und das birgt immer wiederum große Gefahren, dass du dann auch Fehler machst in deiner Arbeit. Also du musst Respekt haben vor dem Virus, das Virus kennen, dir immer gegenwärtig sein, dass das etwas ist, was du nicht bekommen möchtest, und das habe ich gelernt.
Kannst du dich erinnern, als du das erste Mal zu einem hämorrhagischen Fieberausbruch gefahren bist? Du warst ja jetzt öfter unterwegs. Wie war denn das beim ersten Mal? Da ist man ja noch nicht so schlau und weiß, wie es abgeht und hat so Bilder vor Augen. Da ist ja alles noch ein bisschen blurry.
Ja, das ist richtig. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Ich habe aber damals in einer Abteilung für Infektiologie und auch Tropenmedizin gearbeitet, wo ich den Umgang mit Infektionserregern gelernt habe. Und sah mich damals auch als jemand, der, so wie ich glaubte, damit gut umgehen kann. Und das war auch der Grund, warum ich dann in den Einsatz gefahren bin. wie gesagt, mit einem hohen Respekt. Und als ich das Ebola-Virus dann auch tatsächlich zum ersten Mal gesehen habe, ich will nicht sagen, habe ich gestaunt, sondern stand davor und habe gesagt, okay, das ist also Ebola. Das ist schon krass. Das ist etwas, das hast du so noch nicht gesehen, aber bin dann sehr schnell umgeswitcht in dieses Infektionserreger-Denken, so wie ich das eben als Arzt dann erlernt habe.
Ich als Nicht-Ärztin, als totaler Laie sozusagen, habe so Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Wie verläuft denn die Krankheit konkret? Also welche Maßnahmen musst du dann irgendwie ergreifen, wenn du einen Ebola-Patienten oder Ebola-Patientinnen hast und wenn du sie behandelst?
Okay, das sind schon zwei sehr weit gefächerte Fragen, ne, die du gestellt hast.
Also wir können mit der ersten anfangen.
Das eine ist, wie verläuft die Krankheit? Jemand wird krank. Krank erstmal mit allgemeinen Symptomen. Das heißt, es entwickelt sich, und das ist das Leitsymptom, deswegen heißt es auch viral-hämorrhagisches Fieber, ein Fieber. Und dann kommen dazu Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Mattigkeit. Du willst dich überhaupt nicht mehr bewegen, dir tut alles weh, dir geht's einfach nicht gut. Und dann geht's aber weiter, dann kommen noch mehr Symptome.
Darf ich da mal einhaken? Also wenn ich mir jetzt als Patient das vorstelle, dann klingt es erstmal nach allem Möglichen. Also
genau, ist am Anfang erstmal nicht unterscheidbar, zum Beispiel zu einer Malaria, die ja in den Gegenden, wo das Ebola-Virus ausbricht, total prävalent ist. Also sagen wir, es ist immer da, ne? Oder auch zu einer banalen Grippe.
Da gehen die Menschen ja meistens nicht zum Arzt. Also was wir halt sehen oder hören, ist, dass dann bei einer Malaria-Infektion, die Leute sind es recht gewohnt, die haben bis zu 3 Malaria-Episoden im Jahr, die ziehen sich eine dicke Jacke an und hoffen, dass das vorbeigeht und würden nicht automatisch eine Gesundheitsstation oder sogar einen Arzt aufsuchen für eine Malaria, oder?
Ja, also die machen entweder das, aber trotzdem wollen die ja auch, dass die Malaria weggeht. Also das heißt, was sie machen, ist schon zur Gesundheitsstation zu gehen und dann nach einem Malaria-Medikament zu fragen oder zu einer Apotheke und dann kaufen die sich das und kriegen die das auch, nehmen es ein, aber es wirkt nicht. Und dann schreitet die Krankheit voran und befällt dann weitere Organe. Es kommt dann ganz oft zu schweren Durchfallepisoden, Erbrechen, aber auch zu den Organkomplikationen, die dann eben gefürchtet sind, die dann zu einem Nierenversagen führen, zu Leberversagen und Lungenversagen und letztendlich zu einem Multiorganversagen und dann zu Blutungen im Körper und zum Tod.
Darf ich da auch ganz kurz einhaken? Wie schnell geht das? Also ab wann ist das dann quasi nicht mehr nur Fieber, sondern wirklich dann, was du gerade beschrieben hast, ne? Durchfall und dann das multiple Organversagen?
Also vom Zeitpunkt der ersten Symptome bis zu den wirklich dann schweren Symptomen können, 4 oder 7 Tage vergehen.
Gab es denn oder hattet ihr oft Fälle, dass Leute dachten, dass sie Malaria hatten und dann eine Gesundheitsstation aufgesucht haben?
Ja, sehr viele Fälle. Und das ist eigentlich vor allem, wenn so ein Ebola-Ausbruch noch nicht entdeckt ist, ist das die Regel. Die Leute denken, sie haben Malaria. Und dann wirken aber eben die Medikamente nicht und dann wird es schlimmer und sie stecken auch noch andere an. Und das ist dann immer so der Beginn eines Ausbruchs.
Wie reagiert man als Patient oder Patientin auf so eine Diagnose? Wie hast du das da erlebt? Also das kann man sicher nicht pauschalisieren, aber
wenn so ein Ausbruch deklariert ist und die Menschen dann gesagt kriegen, dass sie Ebola haben, dann entwickeln sie natürlich sehr große Ängste und auch Existenzängste. Und was man aber auch immer sagen muss, ist, dass ein Mensch, der Ebola hat und diagnostiziert bekommen hat, dann ja auch separiert wird von den Familienangehörigen, weil er ja droht, sie anzustecken. Das heißt, da geschieht dann eine Isolation und das ist auch etwas, was in den Köpfen der Menschen eine ganz große Rolle spielt bei der Diagnosestellung, dass sie dann eben wissen, sie sind jetzt allein und nicht mehr im Kreise ihrer Angehörigen. Und die Diagnose einer sehr schwer tödlichen Erkrankung und plus die Isolation ist etwas, was viele Menschen doch sehr schwer natürlich erstmal nur akzeptieren wollen und wo auch ganz viel Aufklärungsarbeit eine Rolle spielt, dass man die Menschen dabei auch auffängt, auch von psychologischer Seite.
Da interessiert mich nochmal, weil wir sind jetzt schon in der Behandlung, aber die Frage, die bei mir noch im Kopf so ein bisschen hängt, wie wird denn diagnostiziert? Wie passiert denn das jetzt wirklich? Kannst du uns das kurz beschreiben, Christian?
Was wir brauchen, ist ein Bluttest. Das heißt, jemand mit dem Verdacht einer Ebola-Erkrankung wird erstmal in ein Testzentrum gebracht. Das ist gleichzeitig meistens auch ein Behandlungszentrum, aber dort wird unter doch sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen, also das heißt, es ist Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Ärztinnen mit einem hohen Sicherheitsstandard, also einem Schutzanzug, Blut abnehmen und aus diesem Blut wird dann ein molekularbiologischer Test gemacht, also da wird ganz klar der Erreger dann auch diagnostiziert und dann hat man die Diagnose, also positiv oder negativ.
Christian, was mich noch interessieren würde, wie kann man sich denn überhaupt die Behandlung wirklich vorstellen, also ganz konkret?
Die Behandlung hat sich in den letzten Jahren auch ziemlich geändert. Also noch vor ein paar Jahren, vor allem bei der großen Westafrika-Epidemie, war es so, dass wir symptomatisch behandelt haben.
Was heißt das?
Heißt Schmerzen gelindert, Flüssigkeitsverlust. Ich habe ja eben gesagt, es kann auch zu Durchfall kommen. Also Flüssigkeitsverlust wieder aufrecht gestellt haben, dadurch, dass wir Infusionen gegeben haben zum Beispiel. Aber wir haben auch symptomatisch behandelt in Form von Palliativbehandlung. Das heißt, Menschen, die im Sterben lagen, sterben gelindert, geholfen, schwierige Zeiten oder Situationen zu überstehen oder einfach auch zu begleiten, will ich mal sagen. Ja, es war also noch vor ein paar Jahren eine Erkrankung, wo wir mit Händen oder leeren Händen viel mehr dastanden. Es hat sich aber seitdem sehr viel getan. Es gibt mittlerweile auch Medikamente, die auch gezielt gegeben werden und auch gezielt das Virus bekämpfen, zum Beispiel Antikörper. Das ist jetzt in der Epidemie im Kongo zum ersten Mal auch so richtig angewandt worden. Und klingt eigentlich recht vielversprechend, so wie wir das bislang glauben und auch schon gesehen haben. Also es ist, ziemlich viel passiert in den letzten 5 Jahren.
Als Mediziner, was würdest du denn wünschen, in der Hand zu haben, wenn du Ebola behandeln musst?
Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich ein ganz gezieltes Medikament habe, mit dem ich das total eliminieren kann, behandeln kann. Danach ist der Patient geheilt. Wir sind gerade auf dem Weg dazu, muss man ganz klar sagen. Und als Mediziner würde ich mir aber auch wünschen, dass ich eine präventive, nicht Behandlung habe, sondern eine präventive Waffe, will ich mal sagen, in Form einer Impfung. Und auch da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Auch jetzt in der Epidemie im Kongo ist nicht zum ersten Mal, aber sehr großflächig eine Impfung eingesetzt worden, die sogar mittlerweile lizenziert ist in der Demokratischen Republik Kongo. Und inwiefern der großflächige Einsatz da jetzt auch sehr dazu beigetragen hat, dass die Fallzahlen im Kongo sehr, sehr zurückgegangen sind, wird man dann demnächst wissen. Aber ich glaube, da ist einiges passiert.
Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie wird dann geimpft? Wird da die ganze Bevölkerung geimpft oder wird um betroffene Fälle oder Häuser oder Dörfer herum geimpft?
Also das Ganze hat angefangen zu Beginn der Epidemie 2018. Und da wurden zuerst, und das Ganze auch im Rahmen einer Studie, weil da war der Impfstoff noch nicht zugelassen, erstmal alle Kontaktpersonen eines Erkrankten geimpft. Das nennt man dann Riegelungsimpfung. Und man hat dann aber auch eine zweite Riegelungsimpfung gemacht. Das heißt, man hat die Kontaktpersonen der Kontakte des Indexpatienten geimpft. Also 2 Ringe quasi um einen Erkrankten gezogen.
Klingt total aufwendig.
sehr aufwendig. Und was man zusätzlich aber auch gemacht hat, ist, dass man alle Gesundheitsmitarbeiter geimpft hat. Das sind ja die Leute, die an vorderster Front mit Ebola dann auch in Kontakt kommen könnten. Und auch wenn sie Schutzanzüge tragen. Aber auch die hat man alle geimpft. Ich habe auch die Impfung gekriegt. Das Ganze noch im Rahmen einer Studie eben damals. Ich habe dann auch nicht Nein gesagt. Ich habe aber, muss ich auch ganz klar sagen, mich nicht anders verhalten. Also ich habe mich genauso verhalten, als hätte ich die Impfung nicht gekriegt. Mittlerweile wissen wir aber, dass sie doch sehr gut wirkt und deswegen ist sie auch zugelassen.
Es handelt sich um eine freiwillige Studie hier, ne?
Das war alles freiwillig.
Was ich noch spannend finde, du hattest ja vorhin darüber gesprochen, dass man PatientInnen auch dann psychologisch betreut oder begleitet. Wie sieht das denn aus für die MitarbeiterInnen vor Ort? Ihr seid ja irgendwie ständig mit Tod sozusagen konfrontiert oder mit schweren Krankheiten. Wie ist das erstmal für dich persönlich und gibt es da irgendwie ja, Strukturen oder so, die euch da auch so ein bisschen nicht an die Hand nehmen, will ich sagen, aber die euch da auch irgendwie begleiten?
Ja, das gibt es. Und dann muss ich eigentlich anfangen, schon bevor ich in den Einsatz gehe. Also du kannst in so einen Einsatz, von dem du vorher auch erstens gesagt kriegst, zweitens weißt, wenn du sowas schon kennst, dass das ein Einsatz ist, der von psychologischer Seite sehr belastend sein kann. Das heißt, du siehst sehr viele Menschen sterben, du siehst sehr viel Leid, du musst Menschen voneinander separieren, isolieren. Das geht natürlich schon an einen ran. Zweitens ist es so, dass wir innerhalb des Einsatzes aber schon auch Strukturen haben, dass wir Psychologen an unserer Seite haben, mit denen wir immer reden können. Plus als nächstes auch die Möglichkeit haben, wenn wir sagen, das klappt so nicht, ich muss nach Hause, ich komme damit nicht klar, das jederzeit machen können. Und wir innerhalb eines Teams auch gegenseitig auf uns achten. Das heißt, wenn wir sehen, jemand kommt möglicherweise da nicht mit klar, dann auch die Alarmglocke schellen. Okay. Das nächste ist, wann ist der Einsatz zu Ende? Wir beenden den Einsatz in der Regel nach ungefähr 4 Wochen und dann haben wir ein Nachgespräch mit einem Psychologen auch, der natürlich den ganzen Einsatz mit uns nochmal durchgeht und auch eruiert und ob da irgendwie Bedarf ist, dass von psychologischer Seite auch Hilfe angeboten werden sollte.
Also und, über das Nachgespräch hinaus sozusagen.
Genau. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, jederzeit nach dem Einsatz auch einen Psychologen rund um die Uhr per Handy anzurufen, wenn wir selber den Bedarf haben. Und jetzt, das ist das ganz Tolle, der ruft einen ungefragt an nach einiger Zeit. Und fragt nach, wie sieht's denn aus, wie geht's dir?
Ich kann mir aber vorstellen, dass es trotzdem in den Teams relativ viel Auseinandersetzung gibt um das Thema Ansteckung, mögliche Infektion. Man hat, muss ja ein großes Vertrauen zueinander haben, dass man, dass jeder wirklich die Schutzmaßnahmen einhält. Aber auch, wenn jemand krank wird, sei es mit irgendwas, ehrlich genug ist es zu sagen. Wie hast du das erlebt in den Teams? Wie geht das da vor Ort?
Also was ich bislang in meinen Einsätzen erlebt habe, ist, dass das Team sehr, sehr eng zusammenhält. Weil diese Einsätze sind Notfalleinsätze. Das heißt, da ist plötzlich irgendwo ein Ausbruch geschehen und man muss sofort dahin. Das heißt, das sind in der Regel sind das wirklich alles hochprofessionalisierte Leute oder professionelle Leute, die das auch erlernt haben und zusammenhalten und auch die Motivation haben, genau diesen Ausbruch jetzt in diesem Moment zu beenden. Es hat Situationen auch gegeben, die ich erlebt habe, dass sich jemand innerhalb unseres Teams angesteckt hat. Oh.
Wie seid ihr damit umgegangen?
Das ist erstmal ein Schock, weil wir haben ja wirklich hohe Sicherheitsprotokolle, die wir alle im FF können und die sind genau dazu ausgelegt, dass keiner sich von uns ansteckt. Und wenn es dann plötzlich doch passiert, dann sitzen wir da und denken natürlich erstmal an denjenigen, der erkrankt ist und überlegen aber auch, was haben wir falsch gemacht? Wo ist das passiert? Wie konnte das passieren? Und das ist etwas, was innerhalb des Teams psychisch doch sehr auch nochmal einen ganzen, nicht einen Keil reintreibt, sondern erstmal alle auf den Boden zurückversetzt. Und diese konkrete Situation, die ich hatte, wo jemand innerhalb unseres Teams erkrankt ist, war aber dann auch so, dass erstens wir alles getan haben, um diesen Kollegen dann auszufliegen, ne? Beziehungsweise auch den Fehler zu suchen und auch zu entdecken. Das war ganz wichtig. Und ich will damit aber auch sagen, es innerhalb von des internationalen Teams, wenn da mal jemand sich ansteckt, dann ist es genauso schlimm, wenn sich innerhalb der nationalen Mitarbeiter jemand ansteckt. Und auch das haben wir mehrfach gehabt. Zum Glück nicht oft. Ja, ich sage nochmal, wir haben wirklich ganz hohe Standards. Und Ärzte ohne Grenzen macht diese hämorrhagischen Fieberausbruchsbekämpfungen ja schon seit über 25 Jahren und hat ganz viel gelernt.
Christian, Stichwort Lernen in Bezug auf den Corona-Virus-Pandemie. Ist da was in deinen Augen, was übertragbar ist, was du gelernt hast und was in anderen Ländern anwendbar ist, vielleicht im Zusammenhang mit Covid-19?
Also ganz ehrlich, müsste ich da jetzt ganz schön weit ausholen, um erstmal so eine Ausbruchsbekämpfung zu erklären. Denn letztendlich unterscheidet sich da nicht viel. Ja, wir haben es mit einem Erreger zu tun, der plötzlich in der Bevölkerung ist und andere und sich ausbreitet, Menschen stecken sich an. Der kann so und so hoch Sterblichkeit verursachen oder der kann so und so hoch ansteckend sein mit einer niedrigen Sterblichkeit. Ja, also wir haben es letztendlich einfach erstmal mit einer Epidemie zu tun und es geht darum, eine Epidemie zu bekämpfen. Und deswegen sage ich, da muss ich jetzt ausholen, um zu erklären, wie funktioniert das, um zu sagen, was haben wir denn gelernt aus Ebola und können das jetzt extrapolieren auf den Covid-19-Ausbruch. Ich denke, dass das, was wir jetzt hier gerade sehen, was die Bevölkerung erlernt, ist etwas, was wir gelernt haben. Also ich habe schon gesprochen von Sicherheitsprotokollen. Sicherheitsprotokolle ist das, was wir Mitarbeiter machen. Aber das ist nichts anderes, was man im Alltag macht. Das bedeutet, dass wir Abstand halten, dass wir in Einzelzimmern schlafen, dass wir nicht aus der gleichen Flasche trinken, dass wir uns nicht die Hände schütteln. Wir nennen das auch No-Touch-Policy. Und das ist etwas, das haben wir Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen bei den Ebola-Ausbrüchen wirklich tief verinnerlicht.
Genau, so No-Touch, sich nicht anfassen, ist ja auch wirklich was, was im Moment aktuell ist. Man soll sich nicht die Hände schütteln, man soll sich nicht zu nahe kommen. Meintest du sowas?
Genau sowas meine ich. Also es ist generelle Regel in den Ebola-Ausbrüchen. Ja? Es geht gar nicht ohne. Und du isolierst dich quasi selbst. Und wir haben das zum Beispiel auch in den Ebola-Behandlungszentren. Da haben wir 1,5 Meter Abstände, manchmal 2 Meter Abstände zwischen Angehörigen und den Patienten. Ne? Und wir haben auch zwischen uns diese Abstandsregelung. Wenn, und das will ich ganz kurz sagen, du das jetzt einen Monat lang machst und du kommst zurück nach Deutschland und wir haben in Deutschland keine Ebola-Epidemie und wir haben auch keine Covid-Pandemie und du kommst zurück und läufst ich wohne in Frankfurt, durch eine Fußgängerzone, die dann am Samstag total belebt ist und kommst frisch aus dem Einsatz und die Leute dringen dicht an dir vorbei, dann bist du erstmal total brainwashed und denkst dir, oh Gott, die kommen mir alle zu nah. Ich will damit nur sagen, man verinnerlicht das. Ne? Und sich durch so eine Menschenmasse durchzubewegen nach so einem Einsatz ist erstmal für einen total schwierig. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben gelernt, dass es total wichtig ist, dass es Sinn macht. Und bei der Covid-19-Pandemie, auch wenn die jetzt über vor allem Tröpfcheninfektionen, vielleicht sogar mit etwas Aerosole übertragbar ist, ist natürlich die Abstandshaltung ebenso wichtig. Und das jetzt hier unserer Bevölkerung klar zu machen, dass das so wichtig ist, ist, denke ich, etwas, was wir definitiv gelernt haben, was total Sinn macht. Die nächste Sache ist, und das haben wir eben kurz angesprochen, ist zum Beispiel Hände waschen, ja, eine ganz normale, gute Hygiene zu walten, nachdem ich irgendwas angefasst hatte, auch den ich mir in meine Öffnungen des Körpers, nämlich Mund und Nase vor allem, anfasse. Dass das mit gewaschenen Händen geschehen sollte, denke ich, ist ebenso etwas, was die Bevölkerung in den afrikanischen Ländern, die Ebola schon mal gesehen haben, total verinnerlicht haben und was wir auch jetzt hier bei uns erstmal erlernen müssen. Und es ist, denke ich, etwas, wo wir schon daraus gelernt haben aus den vergangenen Epidemien, die wir versucht haben zu bekämpfen.
Okay, also das sind ja schon ein paar Sachen. Hände waschen, Abstand halten. Wir haben von dir gehört, dass Behandlung wichtig ist, Behandlungsmöglichkeiten für die Medizinerin und der Wunsch nach einer Impfung. Da sind ja offensichtlich doch viele Punkte, die vergleichbar sind. Was mich noch interessieren würde, aus Patientensicht, wenn man dann geheilt ist oder die Krankheit überlebt hat. Wie hast du das erlebt bei den Patientinnen, die du behandelt hattest?
Was wir bei Ebola jedes Mal sehen, ist eine ganz ungeheure und ganz fürchterliche Stigmatisierung der Menschen, die das Virus haben. Das heißt, die Angst vor diesem sehr hochsterblichen Virus ist einfach in der Bevölkerung sehr hoch. Und jemand, der geheilt ist, ist natürlich erstmal sehr froh, nun gesund zu sein. Man muss aber auch sagen, dass es auch teilweise Langzeitschäden gibt. Also da gibt es auch immer noch Gebrechlichkeiten, die Menschen mit sich führen, sei es Augenprobleme oder auch anderes. Die haben aber auch sehr viele Menschen aus ihrem Leben verloren, weil die Ansteckung so hoch ist und die Sterblichkeit so hoch ist. Das heißt, jemand, der Ebola hatte, der hat mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 60% seiner Familienmitglieder verloren.
Das heißt, schon heftig.
Man entlässt ihn eigentlich auch in eine Ungewissheit, wo viele seiner Lieben nun fehlen und wo er möglicherweise aber auch nun in seinem Dorf nicht mehr anerkannt wird, weil die immer noch Angst vor ihm haben, obwohl er eigentlich geheilt ist. Oder wo sein Arbeitgeber auch nicht mehr sagt, du darfst jetzt hier weiterarbeiten. Also das ist eine Erkrankung, die psychosoziale Auswirkungen hat, die ungemein sind, die man mit Covid in etwas vergleichen kann, ja, aber nicht in diesem Ausmaß.
Gibt es denn Strukturen und Programme, um sozusagen, ich will nicht von Wiedereingliederung sprechen, aber du sagst ja gerade, ne, dass manche vielleicht dann irgendwie den Job nicht wieder zurückbekommen, weil da irgendwie eine Angst herrscht. Gibt es denn da irgendwie Strukturen und Programme, die eben PatientInnen, die Ebola überwunden haben, diesen Wiedereinstieg in die Gesellschaft sozusagen erleichtern? Oder wäre sowas sinnvoll, falls es das nicht gibt?
Also es gibt Strukturen und Programme, es gibt da verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel erstmal die sogenannten Überlebenden-Kliniken oder Survivor-Kliniken, die auch Ärzte ohne Grenzen macht, wo es jetzt primär natürlich um die, nennen wir es posttraumatischen Belastungsstörungen der Erkrankungen geht, die dann angegangen werden, aber auch um die körperlichen Folgeschäden. Wo gezielt eben in diesen Kliniken Überlebende dann behandelt werden. Das nächste ist, dass Aufklärung das Allerwichtigste ist. Man muss natürlich die Gesellschaften, wo ein Mensch, der Ebola überlebt hat und in die Gesellschaft wieder zurückgehen wird, aufklären. Welche Ansteckungsgefahr besteht noch oder besteht die überhaupt noch? Und dass der wieder voll integriert wird. Und dann muss man auch sagen, es gibt Waisenkinder, die Ebola hinterlässt. Und da muss man natürlich ganz andere Lösungen finden, dass man andere Familienmitglieder, sei es eine Tante oder so, findet, die sich dann um ein Ebola-Waisenkind weiter kümmert.
Christian, du hast ja gerade von den Kindern gesprochen. Wie ist das denn eigentlich, wie kann ich mir das denn vorstellen? Ist Ebola oder wie man Ebola verhindert und irgendwie diese Aufklärung sozusagen, ist das Teil des Curriculums? Wird das in der Schule beigebracht oder gibt es irgendwie spezielle Programme in den Gesundheitsstationen für die Kinder oder so?
Ich muss dir sagen, das ist ein frommer Wunsch. Ja, also ein Ausbruch, eine Erkrankung, und wir sehen das ja jetzt gerade bei Covid, wie viele Facetten das hat, an wo vielen Ecken man was schrauben kann und wo man was ändern könnte, wie hochkomplex das ist. Wenn du mich jetzt fragst, gibt es da Programme, dass man mit den Kindern was macht? Natürlich sind das alles wünschenswerte Sachen. Ich muss sagen, es gibt so erstmal nicht. Aber es gibt Kinder natürlich jeglichen Alters. Und ich muss sagen, ich erinnere mich an eine Situation, die war wirklich herzzerreißend. Also die hat mich fast in Tränen nahegebracht. Da ist ein kleines Kind, ich glaube, das war ungefähr 4 Jahre alt. Das können sie nicht aufklären. Ne? Und es ist isoliert worden, weil es Ebola hatte und war somit allein. Die Eltern hatten keinen Ebola. Sie mussten also außerhalb des Behandlungszentrums bleiben. Und das Kind war glücklicherweise noch so, ich will mal sagen, gesund, ne, dass es rumlaufen konnte. Also es war noch nicht schwer krank. Mhm. Und das lief rum und heulte und schrie die ganze Zeit Mama und wollte quasi natürlich zu den Eltern. Und wo ich dann ganz dankbar war, dass wir Ebola-Überlebende hatten, also die schon die Erkrankung durchgemacht hatten und protektive Antikörper, die das nicht mehr kriegen können, haben und sich dann um dieses Kind haben kümmern können, ohne einen Schutzanzug. Und das fand ich sehr bewegend, das zu sehen. Und es ist auch so hilfreich, dass wir sowas haben oder dass es Menschen gibt, die genau sowas dann machen können. Aber das ist Ebola ist, ich sag's nochmal, eine ganz krasse Erkrankung.
Du, Christian, das bringt mich auf ein anderes Thema, und zwar die Ebola-Ausbrüche, über die wir heute gesprochen haben, sind ja meistens in ländlichen Gebieten, wo es oft schon sehr geschwächte Gesundheitssysteme nur gibt. Und dann kommt so eine heftige Krankheit, von der du gesprochen hast, dazu. Was passiert denn mit den anderen Krankheiten und dem Gesundheitssystem, was eh schon so schwach war, und die Malaria, die wir angesprochen hatten, wie sieht es denn da mit Behandlungsmöglichkeiten dann aus, wenn sich alles auf Ebola konzentriert?
Sobald eine Ebola-Epidemie beginnt und dann grassiert, dann bricht das gesamte Gesundheitssystem zusammen. Und das führt dazu, dass, wie du schon sagst, zum Beispiel Malaria oder aber auch die Masern oder auch Impfkampagnen nicht mehr durchgeführt werden können. Aus mehreren Gründen. Also zum einen, weil die Menschen nicht mehr in die Krankenhäuser wollen und gehen, weil dort gerade Ebola grassiert. Zum anderen aber auch, weil oft Gesundheitsmitarbeiter auch von Ebola infiziert werden oder sterben und somit wir viel weniger Gesundheitsmitarbeiter haben. Und das ist ein ganz großes Problem, und es sterben während einer Ebola-Epidemie viel mehr Menschen an anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Masern oder auch Malaria oder auch, weil keine Geburten mehr gemacht werden, weil die Krankenhäuser zu sind, durch die Epidemie und nicht an der Epidemie. Also nicht an Ebola, sondern durch oder wegen Ebola. Und das ist eine ganz schlimme Sache. Und ich glaube, wir sehen auch so ein bisschen in verschiedenen Gesundheitssystemen jetzt momentan das in der Coronavirus-Epidemie in verschiedenen Ländern. Hier in Deutschland ist es bislang ganz gut gelaufen. Aber man darf das nicht vergessen, dass eben andere Erkrankungen genauso noch grassieren und wichtig sind zu behandeln.
Danke, Christian, dass du uns mit auf deinen Einsatz genommen hast.
In der nächsten Folge steigen wir dann tiefer in das Thema Coronavirus ein. Unser Gast wird Tankred Stöbe sein und er war im Januar schon in Asien, um dort die Fallzahlen und Vorbereitungen der Länder auf die drohende Epidemie zu dokumentieren. Das heißt, er war sozusagen von Anfang an dabei. Wir wollen dann von ihm wissen, ab wann man eigentlich weiß, ob sich ein Virus stärker als lokal ausbreiten wird.
Damit Sie das nicht verpassen, liebe Hörerinnen, abonnieren Sie doch die Notaufnahme, wo immer Sie diesen Podcast gerade hören. Ärzte ohne Grenzen nimmt in Deutschland keine staatlichen Gelder an. Daher ist die weltweite Nothilfe wie die Arbeit von Christian in Ebola auf private Spenderinnen angewiesen. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende und ermöglichen Sie unsere Arbeit. Auf msf.de/podcast finden Sie einen Spendenlink als auch Bilder zu dieser Folge. Hören Sie doch auch bei der nächsten Notaufnahme von Ärzte ohne Grenzen wieder rein. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.